Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Gäste, liebe Zuhörer von Coloradio. Mein Name ist Katja Kipping und ich begrüße Sie hier ganz herzlich im Arbeitshaus heute bei einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu dem Thema Ein Grund zum Leben, Forum über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir haben bereits in einem Trailer verschiedenste Stimmen zu diesem Thema gehört. Und es gibt auch Leute, die sagen, ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist ein Thema, womit sich vor allen Dingen so Erwerbsloseninitiativen beschäftigen. Jetzt sitzt an meiner Seite Dr. Edwin Schutlich, ein Vertreter der Gewerkschaften, und Sie haben in einem Brief den Gewerkschaften empfohlen, dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen auf die Tagesordnung zu setzen. Warum sollen sich ausgerechnet die Gewerkschaften mit diesem Thema auseinandersetzen?
Ich muss vorwegschicken, dass ich noch vor, sagen wir mal, 10 Jahren auch ein Gegner des Grundeinkommens war, wenn wir das in unseren Kreisen diskutiert haben. So aus der ganz klassischen Art, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Und im Laufe der Zeit habe ich mich mehr mit dem Thema, wenn man so will, akademisch beschäftigt, denn ich war nie arbeitslos, das muss ich dazu sagen. Und bin zu der Überzeugung gekommen, ich habe mich mit Literatur beschäftigt, natürlich mit den Forderungen von Arbeitsloseninitiativen, mit denen ich zusammengearbeitet habe in bestimmten Kreisen, innerhalb der Gewerkschaft, muss ich dazu sagen, obwohl das sehr schwierig ist. Bin zu der Überzeugung gekommen, dass die gesellschaftliche, die ökonomische Situation in unseren Industrieländern derart ist, dass Tatsache ist, dass uns, wenn man es plakativ sagen will, die Erwerbsarbeit ausgeht. Arbeit wird fürs Kapital überflüssig. Sozusagen darauf muss eine Antwort gefunden werden. Und der andere Punkt, der sozusagen Common Sense ist, dass seit den 70er Jahren die Produktivität, die Arbeitsproduktivität schneller steigt als das Wachstum. Das war bis in die 70er Jahre, zumindest in unserem Teil Deutschlands, der Punkt, dass das Wachstum immer noch größer war als die Produktivitätssteigerung und die Einsparung an Arbeitskraft durch Rationalisierung, durch das Wachstum kompensiert werden können. Seit den 70er Jahren ist das aufgebrochen, nicht nur in unserem Land, sondern in allen Industrieländern. Auch darauf muss, und es ist keine konjunkturelle Tatsache, die das verursacht, sondern es ist eine strukturelle Bedingung dieses Wirtschaftens. Und sozusagen auf die Gewerkschaft bezogen, hängen die nach wie vor an der alten Vorstellung, dass Wirtschaftswachstum Vollbeschäftigung bringt. Und da muss man jetzt nachfragen, ist dieses Wirtschaftswachstum so zu steigern, dass wirklich eine Vollbeschäftigung wieder da ist? Ich rede jetzt nicht von den desaströsen Folgen etwa für die Umwelt, ja, das lassen wir mal ganz beiseite, aber es ist einfach nicht machbar. Es gibt ein paar kluge Leute, ich habe sozusagen in dem Zusammenhang das Buch von Affeld gelesen, Wirtschaft, die arm macht, und darin sagt er, also die Hoffnung, dass über Konjunkturverbesserung, Konjunkturaufschwung, über Wirtschaftswachstum wiederum Vollbeschäftigung, Wohlstand für alle erzeugt werden kann, das ist Warten auf Godot, und der kam bekanntlich niemals, ja. Sozusagen, das ist der Punkt, der mich dann auch sehr nachdenklich gemacht hat. Und der zweite Punkt ist der, dass die Gewerkschaften ja bekanntermaßen in einer Krise sind, aus den verschiedensten Gründen, die wir hier nicht diskutieren können, aber unter anderem auch deswegen, weil sie Visionen verloren haben, wenn man so will, soziale Utopien verloren haben, die sozusagen ihr Tagesgeschäft in einen größeren gesellschaftspolitischen Zusammenhang stellen. Und meiner Meinung nach ist die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, wäre das so eine Vision, die über den Tellerrand sozusagen der kapitalistischen Verwertungslogik hinausschauen könnte. Und wenn die Gewerkschaften sich dem, ich kenne all die Probleme, die könnten wir später noch diskutieren, warum sie es nicht machen oder nicht in dem Maße, wie es notwendig ist, über den Tellerrand hinausschauen würden, dann denke ich, hätten sie auch wieder inhaltliche Chancen, sozusagen an Boden wieder gut zu machen. Sie müssten dann allerdings ihren reinen Betriebsansatz, den sie weithin verfolgen, erweitern, sozusagen zur Arbeitswelt, auch die Lebenswelt hinzunehmen. Und das könnte man mit der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, wie auch immer das dann ausgestaltet ist, das sozusagen habe ich weniger diskutiert, aber in diese, das als Vision, das war mein Anliegen und deswegen habe ich das propagiert.
Ja, vielen Dank. Das bedingungslose Grundeinkommen nicht nur als ein Weg aus der Krise der Gewerkschaften, sondern auch um den Blick über den Tellerrand der kapitalistischen Verwertungsverhältnisse, ist der Ansatz von Dr. Schudlich. Ich würde das sogar noch zuspitzen und sagen, das bedingungslose Grundeinkommen kann ein trojanisches Pferd für sozialistische Ansätze im Kapitalismus sein. Jetzt sitzt hier ebenfalls in dieser Runde Günther Sölken. Sie arbeiten als Referent für Öffentlichkeitsarbeit in einem mittelständischen Unternehmen. Wie kommt jetzt ausgerechnet jemand mit im Blick eines mittelständischen Unternehmens dazu, Sprecher beim Netzwerk Grundeinkommen zu werden?
Ja, zuerst muss ich mal sagen, dass ich Sprecher in einem größeren Unternehmen geworden bin und erst viel später zum Netzwerk Grundeinkommen kam. Bei mir war es so, dass ich bis vor einem Dreivierteljahr vom Grundeinkommen noch nie was gehört habe. Und irgendwann stolperte ich über eine Internetseite, die da hieß Freiheit statt Vollbeschäftigung. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe gesagt, die ticken nicht sauber. Denn für mich war eigentlich Vollbeschäftigung immer die Basis für Freiheit. Bis dass ich dann später oder sehr schnell dann gemerkt habe, dass es eigentlich ganz anders ist. Warum sollen Unternehmen für einen Grundeinkommen sein? Es gibt da für mich eigentlich vier Gründe. Das erste ist, weil Arbeit heute so teuer ist. Das erzählen ja auch die Unternehmer jederzeit. Das zweite ist, dass ein Motivationsschub durch die Wirtschaft gehen wird und natürlich auch durch die Bevölkerung. Das dritte ist, dass wir eine Existenzgründungswelle kriegen. Und das vierte ist, dass wir wieder Geld haben, um den Inlandskonsum wirklich anzuregen. Denn das, was heute nicht funktioniert, das ist schlicht und einfach die Binnennachfrage, da ist kein Geld für da. Jetzt mal zur Erklärung. Wieso ist eigentlich Arbeit so teuer? Es wird immer von Lohnnebenkosten gesprochen, die Arbeit zu verteuern. Ich glaube, man muss es eigentlich anders sehen. Wir haben eine Bevölkerung von etwas mehr als 80 Millionen und wir haben 23 oder vielleicht 24 Millionen voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Und über diesen Posten wird ein Großteil unserer Gesamtlasten in diesem Staat abgewickelt, die ganzen Sozialversicherungssysteme. Und man muss sehen, dass dies nicht leistbar ist. Und das wird immer weniger leistbar sein, je mehr Arbeitslose wir bekommen, je mehr auf geringfügig Beschäftigte ausgewichen wird. Und wir werden es auch durch Reparaturen, wie sie Schröder, wie sie Merkel vorhaben, nicht hinkriegen. Was wir einfach sehen müssen, ist, dass Lasten, die mit der Gesamtbevölkerung zu tun haben, mit der Infrastruktur, wo man die Steuer vernimmt, aber eben auch für die Sozialversicherungssysteme, mit dem Lohn nichts zu tun haben. Das ist ein Grundrecht auf Krankheitsfürsorge, auf Altersvorsorge, auf Arbeitslosengeld und Ähnliches. Das muss einfach staatlich, das muss mit Steuern finanziert werden. Solange das nicht der Fall ist, wird Arbeit immer zu teuer sein. Ein Motivationsschub wird durch die Wirtschaft gehen. Ich behaupte, dass Unternehmen heute nicht mehr gut arbeiten, nicht mehr richtig leistungsfähig sind, weil in den Unternehmen Angst herrscht. Jeder, der heute noch einen Job hat, knüppelt sich zu Tode, arbeitet 8, 10, 12 Stunden teilweise, im Management wird es noch doller. Alle haben Angst, ihren Job zu verlieren. Und dies hat zur Folge, dass auch in den Unternehmen keiner mehr wagt, zu widersprechen. Wir haben inzwischen keine hierarchischen Verhältnisse mehr in den Unternehmen, sondern wir haben großenteils monarchistische Verhältnisse. Das heißt, sie dürfen auch in fachlichen Fragen einem Chef nicht widersprechen. Und in einer solchen Situation, in einem solchen geistigen Klima kann keine Leistung entstehen. Man muss sich mal fragen, warum in Deutschland so wenig Patente geboren werden. Früher war das mal anders. Heute herrscht schlicht und einfach Angst. Das dritte war eine Existenzgründungswelle. Ich bin der Meinung, dass Leute nicht faul sind. Leute werden auch dann, wenn sie ein Grundeinkommen haben, ohne Arbeit überlegen, was sie mit ihrem Tag machen. Und wenn sie angstfrei arbeiten oder angstfrei leben, dann werden sie auch mit einer Grundausstattung von 1.000 oder 1.500 Euro im Nacken oder im Rücken, werden sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Vielleicht peu à peu, langsam, ohne ein großes Risiko zu gehen, ohne voll nur in Abhängigkeit der Banken zu sein. Und ich denke, das wird ein ganz großer Schritt sein. Der vierte Punkt mit der Binnennachfrage, ich glaube, das braucht man eigentlich nicht weiter zu erläutern, das erschließt sich jedem. Aber eins noch möchte ich betonen, wir sollten keine falschen Feindbilder aufmachen. Es gibt Großunternehmen und es gibt kleine Unternehmen. Die kleinen Unternehmen, die wirklich mittelständischen Unternehmen, sind dem normalen Angestellten im Einkommen relativ nahe. Aber man muss immer aufpassen, in dem Moment, wo man Unternehmer als Klasse, als große Gruppe angreift, fühlt sich eben auch der Handwerker angegriffen. Und von daher geht es einfach um eins. Man muss für diese Idee Grundeinkommen werben. Wir müssen gucken, dass wir die Meinungsführerschaft kriegen, dass es den Leuten so geht wie Herrn Schudlich vor 10 Jahren oder wie mir von einem Dreivierteljahr, dass wir kapieren, welcher Schwung in dieser Idee steckt.
Besten Dank. Ein Schub für Unternehmen, Existenzgründerwellen. Dario Azzellini von der Gruppe Für eine linke Strömung, FELS. Diese Gruppe hat vor kurzem einen Aufruf und einen offenen Brief veröffentlicht, woran ihr euch an die sich neu formierende Linkspartei wendet. Und die Gruppe FELS, soweit ich das bisher verfolgen konnte, bestand ja eher aus parteifernen, wenn nicht sogar parteiskeptischen Leuten, wendet sich jetzt an die Linkspartei und meint, dass das Projekt bedingungsloses Grundeinkommen ein zentrales Projekt für diese Linkspartei sein sollte. Was ist los mit FELS? Warum dieser Aufruf und warum diese Bezugnahme auf ein bedingungsloses Grundeinkommen? Setzt ihr euch jetzt auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmen ein?
Also zunächst mal haben wir aus dem offenen Brief tatsächlich das mit dem Grundeinkommen wieder rausgenommen und haben den offenen Brief auf antirassistische Positionen beschränkt, um möglichst breit den auch unterschreiben zu lassen. Und er ist in der Tat von Hunderten von Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen und so weiter unterschrieben worden. Es ging uns dabei gar nicht darum, einen Wahlaufruf zu machen oder uns großartig Parteien zu nähern. Wir denken, dass soziale Bewegungen und Parteien nach wie vor zwei unterschiedliche Sachen sind und auch zwei unterschiedliche Ansätze. Es geht lediglich darum, einerseits diese antirassistischen Positionen als Teil linker Politik in den Mittelpunkt zu rücken und klarzumachen, eine linke Partei muss für eine Gleichheit für alle Menschen kämpfen und kann sich nicht darauf konzentrieren, die einen gleicher zu machen als die anderen. Und zum anderen ist es der Versuch, damit auch in eine ernsthafte Auseinandersetzung zu kommen und eben nicht von Parteien als automatisches Wählerreservoir betrachtet zu werden, sondern tatsächlich in eine politische Auseinandersetzung zu kommen. So viel dazu. Zu den kleinen und mittleren Unternehmen vertrete ich schon sehr lange die Ansicht, die vor mir geäußert wurde. Das Traurige ist, dass ich unter anderem, also ich mache unter anderem auch Sozialforschung, in einer Studie, die ich vor einigen Jahren gemacht habe, zu Klein- und Kleinstbeschäftigten, da waren es ausgerechnet die DGB-Vertreter, die mir, als ich fragte, ob sie sich denn zum Beispiel für Kleinunternehmer einsetzen würden, mich mit großen Augen anschauten, die Verantwortliche für Berlin-Brandenburg, und zu mir meinte, wieso denn? Die sind doch schon zur Gegenseite übergelaufen. Die stehen doch auf der anderen Seite und sind Unternehmer. Das kann ich nicht teilen in der Form. Also tatsächlich sind natürlich die Arbeitsverhältnisse von sehr vielen Klein- und Kleinstunternehmern absolut prekär. Das ganze Outsourcing, was stattgefunden hat in der Produktion, hat ja auch mit dem Ziel stattgefunden, eben nicht nur die Produktion, sondern eben die Verantwortung vorwiegend outzusourcen. Und das fällt natürlich auf diese ganzen kleinen Kleinstunternehmer zurück als ein großes Problem. Ein großer Arbeitsdruck, keine Sicherheiten, keine geregelten Arbeitszeiten. Und wenn man dann auch noch, ich bin selbst Freiberufler, wenn man dann auch noch mit der öffentlichen Hand zu tun hat, dann ist es eigentlich ganz vorbei, weil die zahlen ihre Rechnungen nie pünktlich. Die sind eigentlich die größte Katastrophe für Klein- und Kleinste Unternehmer. Aber um nochmal zurückzukommen jetzt zu dem Existenzgeld direkt. Warum sind wir dafür? Warum denken wir, ist es die Antwort? Ich denke, zum einen haben wir einfach eine Veränderung der Produktionsstruktur. Also das heißt, während wir können in Frage stellen, ob jemals sozusagen Arbeit als Verteilungsschlüssel für den gesellschaftlich erwirtschafteten Reichtum jemals wirklich funktioniert hat. Aber wir können zumindest feststellen, dass eine Zeit lang relativ funktioniert hat. Das ist heute gar nicht mehr der Fall. Die Verbindung zwischen der Arbeit, die geleistet wird, und dem, was damit erwirtschaftet wird, ist faktisch verloren gegangen. Also durch die Automatisierung, die es gegeben hat, gibt es Arbeitsplätze, in denen die Person, die da sitzt und 2000 Euro im Monat kriegt, 1,5 Millionen Euro die Stunde produziert, und es gibt andere Arbeitsplätze, die lassen sich nun mal nicht mehr steigern. Also wenn ich einfach am Toilettenhäuschen sitze und das Papier nachlege, dann kann ich das weder automatisieren noch auf 3000 Toilettenhäuschen die Stunde steigern. Das heißt, dieser als Verteilungsschlüssel funktioniert das überhaupt nicht mehr. Also Arbeit kann nicht mehr der Schlüssel sein, der sozusagen den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Reichtum verteilt und die Sicherheit gibt. Das heißt, wir müssen einen Schlüssel finden, der unabhängig ist von Arbeit. Dazu kommt, dass es, also um Ziele zu erreichen, muss man natürlich auch gesellschaftlich versuchen, Bündnisse zu schließen, Gemeinsamkeiten zu finden. Wir haben heute eine völlig zersplitterte Arbeitswelt. Also selbst, also nehmen wir an, Autofabrik vor 30 Jahren haben 70.000 Leute gearbeitet, von denen 69.000 Leute den gleichen Vertrag, den gleichen Alltag und das gleiche Problem hatten, mehr oder weniger. Es war sozusagen automatisch, sich in der Gewerkschaft oder in einem Arbeitskampf zu organisieren und was zu tun. Heute sind in der Autofabrik keine 70.000 mehr, sondern bestenfalls noch 12.000 Leute. Davon sind 10.000 von irgendwelchen Subunternehmern, im Zweifelsfall haben 11.800 Leute unterschiedliche Arbeitsverträge. Von Zeitverträgen über studentische Jobs, Subunternehmer etc. 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 Das heißt, es gibt diesen Automatismus nicht mehr, diese Leute zusammenzubringen. Das sich organisieren ist ein subjektiver Akt und ich muss gleichzeitig finden, was für Gemeinsamkeiten kann ich haben mit einer Person, die was vielleicht unter Umständen was völlig anderes macht als ich, soweit differenziert, wie die Arbeiten nun mal heute sind. Und was kann da diese Gemeinsamkeit sein, Verzeihung? Zum Beispiel eben das Grundeinkommen. Ein Grundeinkommen kann was sehr Übergreifendes sein, was als Forderung, was als Bewegung Leute zusammenbringen kann, die arbeitslos sind, die überarbeitet sind, die alleinerziehende Mütter sind, etc. etc. Von daher denke ich, hat das eine große Bedeutung auch im Versuch, eine soziale Neuzusammensetzung voranzubringen. Dabei geht es ja nicht nur darum, die Forderung zu erreichen, sondern die Forderung aufzustellen und das Ziel zu erreichen, sondern wir müssen ja überhaupt wieder soziale Verhältnisse und Verbindungen rekonstruieren. Die sind ja zunehmend zerschlagen worden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Auch durch Arbeit und vor allen Dingen durch Arbeit und wie sie strukturiert wurde. Das heißt, sowas, so eine Gemeinsamkeit, so ein gemeinsames Verständnis kann auch wieder ein Weg sein, um sowas wieder zu rekonstruieren. Wie schon vor mir gesagt wurde, noch mehr Wachstum geht kaum. Also von daher natürlich muss auch eine Anerkennung von anderen Formen von Arbeit erfolgen, die kein Mehrwert in dem Sinne produzieren, wie wir es bisher kennen. Und es gibt ja diese Arbeiten. Also das Argument, dass niemand mehr arbeiten würde, wenn es ein Grundeinkommen gäbe, glaube ich nicht. Es gibt auch heute Millionen von Menschen, die wirklich Milliarden von Stunden jährlich an ehrenamtlicher Arbeit leisten, ohne dass sie dafür bezahlt werden. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt aufhören, nur weil sie plötzlich irgendwie Geld kriegen. Im Gegenteil, ich denke auch, dass ein unheimlicher Kreativitätsschub erfolgen wird, weil ich nämlich nicht mehr erpresst werde, weil ich nicht mehr die ganze Zeit Angst haben muss, sondern tatsächlich das, was mir am besten liegt, versuchen kann. Und das, was mir am besten liegt, bringt normalerweise auch das beste Resultat. Ich denke eben, von daher ist es auch ein wichtiges Mittel, um tatsächlich Angst und Unsicherheit zu beseitigen. Und das haben ja, da braucht man gar nicht mal, also aus dem Kapitalismus rauszugehen. Es gibt ja viele große Unternehmen, genau, die das erkannt haben, genau diese Kreativität. Heute funktionieren ja die meisten großen Unternehmen eben nicht mehr auf dem Druck, dass eben wie im Fordismus, also wie am Fließband sozusagen diszipliniert wird, sondern in vielen Großunternehmen gibt es ja ganze Abteilungen, die sozusagen kreativ sein sollen. Die Leute sollen sich ja subjektiv einbringen, die sollen ja im Arbeitsprozess was von ihrer Person einbringen. Insofern ist natürlich auch dieses Kreativitätspotenzial, was da ist, auch erkannt worden. Es gibt Großbetriebe, die leisten sich ganze Abteilungen, die keine feste Aufgabe haben, die dafür bezahlt werden, einfach wirklich rumzuspinnen, könnte man sagen, und zu gucken, was dabei rauskommt. Zugleich, denke ich, ist es auch natürlich eine Antwort auf die Frage, also wenn wir sagen, okay, der Unternehmer verdient den Großteil und der Rest, oder der große Unternehmer, der Rest verdient gar nichts, ein Teil wird ausgeschlossen. Die Sache mit der Vollbeschäftigung ist natürlich schon lange vorbei, wird nicht mehr kommen. Und gleichzeitig würde ich sagen, der heutige Entwicklungsstand ist ja nicht das Verdienst des Unternehmers, des einen persönlich, sondern ist ja ein Resultat von jahrhundertelanger Arbeit und Ausbeutung von Menschen, von anderen Ländern etc. Das heißt, unsere ganzen Vorfahren von den Leuten, die hier sitzen und die ihren Arbeitsalltag schon haben, haben einen viel größeren Anteil an dem Entwicklungsstand von dem, was heute produziert wird und was möglich ist zu produzieren, als der Unternehmer. Das heißt, dann sollten wir auch was zurückkriegen davon. Und dann sollte der gesellschaftliche Reichtum auch entsprechend mit einem Schlüssel aufgeteilt werden, der eben nicht an Arbeit gebunden ist, vor allen Dingen eben, wenn sie nicht mehr alle haben können. Zugleich denke ich nochmal als letzten Punkt, und dann komme ich auch, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, es ist ja immer die Rede vom Normalarbeitsverhältnis. Dabei ist interessant, dass, und dann wird dem ja werden ja die atypischen Arbeitsverhältnisse dem entgegengestellt. Wenn man sich mal die Mühe macht, alle zusammenzuzählen, die in atypischen Arbeitsverhältnissen arbeiten, also sprich keine Arbeit, also entweder sogar keine Arbeit haben, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, aber auch alle zeitlich befristeten Verträge, Teilzeitarbeit, Kurzarbeit, etc., was es nicht alles gibt, dann kommen wir darauf, dass mehr als 50% heutzutage atypische Arbeitsverhältnisse sind und das Normalarbeitsverhältnis ist eigentlich nicht normal. Also das heißt, es wird uns ständig erzählt, es sei normal, damit wir den ganzen Rest, der eben daran gebunden wird, dass man nämlich sozusagen normal arbeiten muss, um eine normale Rente zu bekommen, um ein normales Leben zu führen, etc., damit wir das auch alles glauben. Aber das sollten wir wirklich aufhören zu glauben, weil das hat mit Normalität nichts mehr zu tun. Das Normalarbeitsverhältnis ist nicht normal. Normal ist heute das atypische Arbeitsverhältnis.
Da möchte ich nur hinzufügen, auch in Sachsen ist es bereits so, dass inzwischen bloß noch 38% der Bevölkerung ihren Lebensunterhalt durch klassische Erwerbsarbeit verdienen. Also schon die sind innerhalb der Bevölkerung eine Minderheit. Ja, die These von der sozialen Neuzusammensetzung oder dass dieses Projekt Grundeinkommen auch eine verschiedenste Gruppen zusammenführen kann, wird ja zumindest schon durch die Zusammensetzung des heutigen Podiums bewiesen und belegt, da wir uns ja, auch wenn wir von ganz unterschiedlichen Begründungszusammenhängen zu dem Thema gestoßen sind, in einer Frage einig sind, dass wir das Grundeinkommen auf jeden Fall noch erleben wollen, interessiert mich natürlich jetzt in einer Zeit, wo der politische Mainstream eindeutig in die andere Richtung geht, also ja eher darüber diskutiert, dann, ob man die 331 Euro nochmal um 25% kürzen kann oder nicht, ob man noch die Zumutbarkeitskriterien etwas schärfer machen kann. Da interessiert mich jetzt schon, was sind die nächsten Schritte, die Sie vorschlagen, damit wir das Grundeinkommen noch erleben. Bin ja etwas ungeduldig. Also Günter Sölgen, was sind die nächsten Schritte, die dringend eingeleitet werden müssen, damit wir in 20 Jahren das Grundeinkommen wirklich erleben können?
Ja, ich denke zuerst, man muss auch gute Laune haben und man muss Mut haben. Das ist einfach der Schlüssel zum Erfolg. Im Moment lassen wir uns einfach von allen Angst machen. Es wird uns ständig eingeredet, wie schlecht es uns geht. Man wird, sagt uns immer wieder, wir müssen den Gürtel enger schnallen und ähnliche Dinge. Und ich mag es nicht mehr hören, da ist keine frohe Botschaft drin. Ich möchte eine frohe Botschaft haben. Und ich sage jetzt mal ganz einfach, wir müssen Selbstbewusstsein entwickeln und das, was ich eben schon mal gesagt habe, wir müssen gucken, dass wir die Meinungsführerschaft kriegen. Das heißt, wenn jemand von uns davon überzeugt ist, dass dieser Weg aus den hier vorgetragenen Gründen der richtige ist in Richtung Grundeinkommen, da müssen wir dafür auch auf die Straße gehen und da muss man vor allem auch in seinem Bekanntenkreis darüber reden. Das ist wirklich eine Frage der persönlichen Haltung. Man muss den Mut haben, wieder offen zu sagen, wieder politisch zu argumentieren. Also ich muss sagen, mir ist in den letzten 10 Jahren ganz schlecht gegangen und ich habe lange nicht gemerkt, warum es mir schlecht ging. Das war nämlich deshalb, weil ich mich in politische Apathie geflüchtet habe. Ich war früher ein ganz politischer Mensch. Und irgendwann habe ich gesagt, Geld verdienen geht vor, Familie geht vor und auf einmal stieg die Angst und ich war nachher absolut gelähmt und ich muss sagen, seit einem halben Jahr fühle ich mich wohler, weil ich wieder den Mund aufmache und wieder frei rede. Für mich gibt es nichts Wichtigeres, als dass wir auf die Straße gehen. Ich finde es elendig, was im vergangenen Jahr mit den Montagsdemonstrationen passiert ist. Ich wohne in Berlin. Das sind Tausende von Leuten und da hat man eine Großdemonstration hingekriegt, weil der DGB aus ganz Deutschland mit Bussen angekarrt hat. Aber wie viele der betroffenen Berliner Arbeitslosen sind zu Hause geblieben? Wer von meinen Kollegen, die gerade noch einen Job hatten, ist mal auf die Idee gekommen, über den Tellerrand rauszugucken und zu sagen, Hartz IV geht auch mich an? Also ich denke, diese Lethargie, die liegt bei uns und wir sollen nicht immer auf die da schimpfen, die da oben in der Politik. Wenn wir nichts unternehmen, dann kriegen wir genau die Regierung, die wir verdient haben. Danke.
Welchen Fahrplan schlägt Fels vor, Dario Azzolini?
Einen festen Fahrplan können wir nicht vorschlagen. Ich denke auch, dass historische Dynamiken glücklicherweise immer sehr überraschend sind. Besonders hier in Dresden muss man wahrscheinlich nicht erzählen, dass niemand 87 das erwartet hätte, was 89 passiert ist zum Beispiel, oder auch in anderen Zusammenhängen. Also von daher denke ich, sollte man da nicht verzweifeln und vor allen Dingen nicht sozusagen frustriert in die Zukunft gucken, denn ich glaube, die Geschichte hat immer Überraschungen zu bieten. Einen festen Fahrplan, wie gesagt, gibt es, denke ich, nicht. Und ich glaube, das ist auch genau das Interessante, dass wir wirklich aus sehr verschiedenen Realitäten, Lebenswelten darauf zuarbeiten können, auf sehr verschiedene Weisen, und dass eben auch tatsächlich diese Vielfalt nutzen sollten. Nicht nur nutzen sollten, sondern auch gegenseitig respektieren, sich öffnen und auch gucken, dass es eben sehr, sehr unterschiedliche politische Ansätze oder Motivationen gibt, um eben für so ein Grundeinkommen einzutreten. Ich denke, was aber ganz wichtig ist, sind zwei Elemente. Also wir haben hier in Deutschland mit zwei grundlegenden Problemen in dieser Hinsicht zu kämpfen. Einerseits mit der protestantischen Arbeitsethik, also mit dem, dass ein Arbeitsloser erstmal in erster Hinsicht ein Schuldgefühl hat, wenn er arbeitslos wird und sozusagen die Schuld bei sich sucht, anstatt sie eben im System, in der Gesellschaftsordnung etc. zu suchen. Das ist was sehr Wichtiges, was durchbrochen werden muss. Und das Zweite, was durchbrochen werden muss, ist die neoliberale Logik, die wir jeden Tag immer wieder erzählt bekommen. Also von wegen, was ich nicht alles selbst finanzieren muss. Und da muss man ganz klar sagen, was sich selbst finanziert und was gesellschaftlich finanziert wird, ist ein Resultat einer gesellschaftlichen Debatte und einer gesellschaftlichen Entscheidung. Und das ist, denke ich, so viel Freiheit in Anführungsstrichen sollte sich eine Gesellschaft auch nehmen, das entsprechend dann eben zu entscheiden, einzufordern und durchzuführen. Es gibt haufenweise Sachen, die sich nicht selbst tragen und die trotzdem niemand in Frage stellt. Der Bundestag trägt sich zum Beispiel nicht selbst. Es kam trotzdem noch niemand auf die Idee, das vorzuschlagen. Aber warum sollen sich dann plötzlich irgendwie, warum sollen alle bei der Krankenkasse zuzahlen oder Werbung in Schulen oder was es nicht alles für Vorschläge gibt? Das ist Augenwischerei. Das heißt, wir müssen wieder zu einer gesellschaftlichen Diskussion kommen, wo außerdem eben die Wirtschaft im Dienste der Gesellschaft steht und nicht die Gesellschaft im Dienste der Wirtschaft. Das ist sehr wichtig, denke ich. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, diese Logik zu durchbrechen, dann können wir das Existenzgeld durchsetzen und noch viele Sachen mehr. Und ich denke außerdem, dass wir bei dem Existenzgeld oder bei dem Grundeinkommen noch einen weiteren schönen Vorteil haben. Es ist eine Diskussion, die sich nicht nur in Deutschland abspielt, sondern es ist was wir auf EU-Ebene durchführen können und durchkämpfen sollten auf EU-Ebene.
Also ich sehe schon, wir haben uns Großes vorgenommen. Es bedarf nichts anderes als den Neoliberalismus, da die Hegemonie abzuringen und den protestantischen Arbeitsethos zu durchbrechen. Das sieht zumindest nach mehr als einem abendfüllenden Programm aus. Was schlägt nun ein erfahrener Gewerkschafter vor, um genau in diesen Bereichen erfolgreich zu sein?
Ja, ich muss vielleicht das nochmal richtigstellen. Ich spreche nicht für die Gewerkschaften, da habe ich viel zu viel Kritik auch dran. Das nochmal klarzustellen. Und ich fürchte auch, dass ich nicht ganz diesen Optimismus hier teilen kann, der hier so ein bisschen rüberkommt. Ich würde mich freuen, wenn das so schnell geht, aber ich will doch nochmal auf zwei, drei Punkte hinweisen, die die Sache so schwierig machen. Denn ein Punkt hat er eben genannt mit dem Stichwort protestantische Ethik. Da steckt ja ungeheuer viel dahinter. Das war die Voraussetzung dafür, dass sozusagen die kapitalistische Ökonomie triumphierte über den Feudalismus, ja, und weiter triumphiert. Und ich denke, es ist kein Problem, was wir zurzeit haben, des Neoliberalismus, sondern das ist ein Problem dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, ob das keynesianisch ist, ob das neoliberal ist oder soziale Marktwirtschaft heißt, es ist dieses Problem. Und deswegen, und sozusagen jetzt komme ich zu dem Punkt, glaube ich, dass wir dieses bedingungslose Grundeinkommen, wenn es denn diesen Charakter hat, den wir die ganze Zeit beschrieben haben, tatsächlich nur umsetzen können, wenn wir tatsächlich fragen, welche politischen Gruppen, Schichten oder von mir aus auch Klassen, haben ein Interesse daran, das umzusetzen, erstens, und zweitens die Macht. Denn ohne die Herrschaftsstrukturen hier zu diskutieren, kommen wir nicht weiter. Das hat übrigens der André Gorz, den will ich doch auch nochmal erwähnen, Anfang der 70er Jahre hat er zum ersten Mal diese Forderung in seinem Büchlein Wege ins Paradies, das haben wir eben ein bisschen ausgemalt, beschrieben. Der hat übrigens nicht nur der hat es anders genannt, das bedingungslose Grundeinkommen gefordert, sondern eine massive Arbeitszeitverkürzung, denn das gehört auch für mich dazu. Der hat beispielsweise damals gesagt, 20.000 Stunden Lebensarbeitszeit, ja, hat es rumgerechnet, aber hat auch prognostiziert, so in 30 Jahren wäre das noch weniger. Warum? Weil eben die Automation, die Mikroelektronik, Arbeiten übernimmt. Und der Oskar Negt, ein Lehrer von mir, weist darauf hin, das will ich auch an der Stelle mal sagen, dass die alten Griechen in Athen ihren Bürgern ein Entgelt gezahlt haben dafür, dass sie sich am politisch-gesellschaftlichen Leben beteiligt haben. Die Parallele ist die, heute würden die Maschinen die Arbeit machen, damals die Sklaven. Wir haben eine andere Gesellschaft. Nur, das geschieht doch tagtäglich. Tagtäglich machen Maschinen Arbeit, produzieren Reichtum, unendlich viel. Unsere Gesellschaft ist so reich wie nie zuvor. Unsere Gesellschaften, Industriegesellschaften. Aber es wird ungleich verteilt, ungleicher als je zuvor. Und das ist eine Machtfrage. Und wenn ich die nicht stelle, ich sage das jetzt mal abstrakt, dann gehe ich am Problem vorbei. Und dann lassen Sie mich noch einen Satz zu den Gewerkschaften sagen, denn die gehören ja jetzt dazu. Man muss sich ja fragen, wenn all die Argumente für das Grundeinkommen so überzeugend sind, ja, warum ist es denn dann noch nicht umgesetzt? Da spielen Interessen mit rein. Das ist doch klar. Das ist doch klar. So, die Gewerkschaften, warum gehen sie mindestens zögerlich, wenn nicht gar ablehnend, mit diesem Problem um? Ich habe in Frankfurt mit der Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung, die haben sich öffentlich präsentiert, da waren es ja nicht nur die Gewerkschaften, Entschuldigung, nicht nur die Gewerkschaften sind ja nicht aufgetaucht, da waren es ja die normale Bevölkerung, die aggressiv reagiert hat, also nicht dagegen argumentiert, sondern richtig aggressiv, da steckt diese protestantische Ethik mit drin. Das heißt also, wir müssen ansetzen, Überzeugungsarbeit leisten, natürlich. Aber das reicht meiner Meinung nach nicht aus. Und dann müssen wir eben eine politische Kampagne machen. Es ist natürlich für die Gewerkschaften ein Problem, so ein Projekt zu fördern. Das ist nicht ihr Kerngeschäft. So eine, bedingungsloses Grundeinkommen, arbeitsloses Grundeinkommen, wie es auch genannt wird, kann nicht per Tarifvertrag eingeführt werden. Das ist ein politisches Projekt, das muss über das Parlament eingeführt werden. Also wäre eine Partei gefragt, die das fördert und möglicherweise durchsetzt. Ich glaube, dass es aber dann ganz, ganz große Schwierigkeiten gibt. Aber es lohnt, daran zu gehen. Und dass ich nicht ganz so pessimistisch bin, wie das vielleicht geklungen hat, zeigt ja das, dass ich dafür argumentieren und auftrete.
Ja, es lohnt auf jeden Fall, daran zu gehen und die ganze Sache in Angriff zu nehmen. An dieser Stelle sei mir ein Wort in eigene Sache erlaubt. Uns ist in dem Fall das Netzwerk Grundeinkommen ist aufgefallen, dass gerade innerhalb von Jugendstrukturen und Jugendorganisationen die Sensibilität für die Tiefe des Wandels der Arbeitswelt sehr stark ausgeprägt ist, weil klar ist, gerade den Generationen, die jetzt eigentlich ins Erwerbsleben eintreten müssten, dass die klassischen Erwerbsbiografien, wie sie vielleicht noch vor 10 Jahren eher üblich waren, zumindest für Männer üblich waren, heute nicht mehr möglich sind, also à la Schulausbildung, Berufsausbildung, Einstieg in den Beruf und dann Karriere bis zur Rente. Heutzutage treten immer stärker Brüche auf. Das hat nicht nur auf die Altersvorsorge Auswirkungen. Deswegen hat sich ein Bündnis zusammengefunden, wo von A wie ATTAC und Jugendwerk der AWO über G wie Grüne Jugend und PDS Jugend bis hin zu Verdi Jugend Sachsen verschiedenste Jugendstrukturen zusammengefunden haben, die gemeinsam einen großen Jugendkongress vorbereiten, in dem es eben darum geht, Wege aus der Krise der Arbeitsgesellschaft zu finden. Und da wird das Grundeinkommen ein zentrales Thema sein. Das Ganze findet vom 17. bis 19. März 2006 in Berlin statt und wer mehr darüber wissen möchte, kann nachschauen unter www.futureweekend.de. Nochmal www.futureweekend.de. Ja, alle sind herzlich jetzt schon eingeladen. Wenn man das Thema Grundeinkommen in die Öffentlichkeit bringt, begegnen einem vor allem zwei Einwände. Wir haben das auch vor uns in dem Trailer am Anfang gehört. Das erste ist, das ist doch überhaupt nicht zu bezahlen. Der Staat ist doch jetzt schon pleite. Und der zweite Einwand, dann sind ja alle faul und liegen in der Hängematte. Zu letzterem Einwand sind schon so einige andere, das ein oder andere Argument gefallen. Nochmal zurück zur Finanzierbarkeit. Günter Sölgen, das Netzwerk Grundeinkommen hat sich mit dem Thema beschäftigt, wie man den Internetseiten entnehmen kann. Was habt ihr zu sagen zum Thema, das ist doch gar nicht finanzierbar?
Na, ich denke schon, dass wir uns heute schon eine ganze Menge leisten. Wenn ich mir angucke, dass wir in unserem Land Unternehmen haben, die so viel Geld haben, dass sie überlegen, welche Firma sie als nächstes kaufen sollen, dann ist ja wohl ziemlich klar, dass dieses Land reich ist, dass dieser Reichtum allerdings konzentriert ist. Ich denke, das ist ein Problem. Durch die Verteilungsfrage, die ja eben schon mal erörtert wurde, hätten wir das Geld, um jedem ein Grundeinkommen zu geben. Nun gut, die Frage kann man nicht gleich aufwerfen, das ist ja gleich Revolution, muss man also überlegen, wie kann man es denn tatsächlich machen. Es gibt unterschiedliche Modelle, eins nennt sich das Modell der negativen Einkommensteuer, das heißt, man macht also durch Parlamentsbeschluss eine Summe fest, man sagt also zum Beispiel, das Grundeinkommen soll 1200 Euro bezahlen, dann sieht es so aus, dass jeder, der weniger Einkommen hat als diese 1200 Euro, der bekommt also was vom Finanzamt und derjenige, der mehr hat, der muss eben für dieses Grundeinkommen eine kleine zusätzliche Steuer zahlen. Das kann man mathematisch durchrechnen. Es ist nicht so erdrückend, wie es sich anhört, vor allem vor dem Hintergrund dessen, dass wir ja heute schon eine ganze Menge Sozialtransfers haben. Wir haben Kindergeld, wir haben BAföG, wir haben Sozialhilfe, wir haben dies und das. Wenn man davon ausgeht, wir hätten ein Grundeinkommen von 1200 Euro pro Mensch, also von der Wiege bis zur Bahre, dann würden natürlich eine ganze Menge Sozialleistungen entfallen. Das heißt, wir müssen nicht die 1200 Euro finanzieren, sondern wir müssen die Differenz zwischen dem, was heute schon aufgewandt wird, und dem, was eben in der Summe dieser 1200 Euro über die Bevölkerung zusammenkäme, finanzieren. So, und dann gibt es noch ein weiteres Modell, das hat übrigens ein Unternehmer entwickelt, das ist der Götz Werner. Götz Werner ist Chef der DM Drogeriemärkte, das ist ein ganz großes Unternehmen, früherer Mittelständler, der inzwischen 1500 Drogeriemarktfilialen in Europa hat. Und der hat gesagt, wir brauchen in Deutschland für jeden, von der Wiege bis zur Bahre, ein Grundeinkommen von 1500 Euro. Und der finanziert es auf andere Art und Weise, also in seiner Vorstellung. Er sagt, wenn eine Krankenschwester kommt und die verdient normalerweise 3000 Euro, dann kann ich als Arbeitgeber sagen, hallo, du hast schon 1500, also kriegst du von mir noch 1500. Oder wenn jetzt bei ihm in der Drogerie jemand normalerweise 2000 Euro kriegt, dann sagt er, hallo, du kriegst von mir noch 500, denn 1500 kriegst du schon vom Staat. Wenn man da jetzt mal so rangeht, dann hat man das eigentlich relativ leicht finanziert. Das ist sicherlich eine Finanzierungsart, die vielleicht nicht jedem gefallen wird, aber es ist eben auch eine Möglichkeit. Und ich denke, weitere Modelle kann man durchaus noch diskutieren, und wenn man da etwas mehr Hirnschmalz dran setzen würde, wenn sich unsere Brain Trusts in den Parteien mit solchen Fragen mal ernsthaft auseinandersetzen würden und dem Motto, ja, wir wollen das, wir wollen nachweisen, dass es geht, dann würde ihnen auch viel dazu einfallen. Götz Werner, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, ist übrigens auch gefragt worden, sagen Sie mal, Herr Werner, glauben Sie tatsächlich, dass irgendeine Verkäuferin bei Ihnen für 500 Euro arbeiten kommt? Also für 500 Euro mehr, dafür 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden am Tag arbeiten, hat er gesagt, ganz klar, natürlich, denn ich kenne die Leute wollen arbeiten, die wollen Spaß haben, die Arbeit bringt ihnen nämlich nicht nur Broterwerb, sondern die bringt ihnen auch Kommunikation und Lebensfreude, und die Leute wollen was schaffen. Und sagt er, als Unternehmer, sagt er, bin ich ganz egoistisch, ich will Leute haben, die motiviert sind. Und wenn irgendwelche anderen meinen, mit 1500 bleibe ich lieber zu Hause, und verkalke mit 35, ja, sagt er, die will ich auch nicht haben. Das ist schon okay.
Ja, kommen wir doch nochmal zurück auf den großen Einwand mit der Faulheit. Wäre meine Frage, was ist so schlimm an der Faulheit, Herr Dr. Schutlich, oder ist das Grundeinkommen nicht doch nur ein Weg, nicht um Faulheit zu finanzieren, sondern um selbstbestimmtes Tätigwerden zu ermöglichen?
Also ich denke, man muss erstmal unterscheiden zwischen Faulheit, zwischen Faulsein und Muße. Das ist ein großer Unterschied. Und der Schwiegersohn von Karl Marx hat ja das Lob der Faulheit geschrieben, und da stehen sehr, sehr kluge Sachen drin, als Replik auf die ganzen Anforderungen. Ich denke, dass ein Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen, erst die Möglichkeiten, die gesellschaftlichen, sozialen Möglichkeiten bietet für jemanden, das zu tun, was er gerne tun will. Das heißt, er ist nicht gezwungen zu arbeiten. Und der Zwang zur Arbeit heute, das führt zu Absentismus, sozusagen die Entmotivierung führt zu Krankheiten, die zum Teil nicht angemeldet werden. Entschuldigung, das führt zu Faulheit, sozusagen das Entgehen, Entfremde der Arbeit und Zwangsarbeit in dem Sinne, dass ich meine Arbeitskraft verkaufen muss, um existieren zu können. Wenn diese Angst genommen ist, haben wir völlig andere gesellschaftliche, soziale Bedingungen, wie ich umgehe. Und vorhin ist das Stichwort schon gefallen, ja. Wenn man mal rumschaut, ja, welche Hausfrau bekommt denn von irgendjemand irgendein Gehalt für ihre Arbeit? Die wird tagtäglich geleistet. Da fragt niemand nach, ob die Hausfrau oder die Mutter, die das Kind erzieht, das gesellschaftlich notwendige Arbeit, die nicht entgolten wird, die tagtäglich gemacht wird. Das heißt, die Frage, ob die Leute nicht faul werden, wenn sie Geld bekommen, ja, du lieber Gott, die bekommen überhaupt keinen Pfennig und arbeiten sehr viel. Die ganzen Ehrenamtlichen, das ist eine sozusagen eine irreführende Frage. De facto wird heute viel gearbeitet, sogar ohne Entgelt. Warum soll nicht jemand sich dann, und das hätte andere Folgen noch für die Gesellschaft, sozusagen für diese Arbeit interessieren, die er gern macht? Die Ausbildungssituation wäre anders, man geht mit Motivation hin. Wenn man hingehen will, man kann allerdings auch zu Hause bleiben. Auch das sei gestattet, denn das muss man immer wieder sagen, denn das ist auch das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn ich nicht will, wenn mir 1500 oder wie viel das auch immer ist, reicht, zum Leben reicht, da kann ich keine großen Sprünge machen, das setzen wir mal voraus, Urlaub ist nicht drin. Ich sage nur mal so, nun gut, dann gehe ich arbeiten und dann suche ich mal was, was ich gerne mache.
Also Grundeinkommen als Mittel gegen erzwungene Faulheit, vielleicht wird es ja auch mit einem Beitrag dazu leisten, dass Männer zukünftig mehr Hausarbeit machen und nicht nur von Hausfrauen, sondern auch zukünftig mehr von Hausmännern die Rede ist. Ich würde gerne noch mal eine Komponente ansprechen, die Dario Azzolini schon vor uns angesprochen hat, nämlich die Frage, handelt es sich beim Grundeinkommen ein Projekt, was man im nationalstaatlichen Tellerrand diskutieren kann oder muss man da den Blick weiten? Wie ist da eure Erfahrung, eure Perspektive?
Na, ich denke, man sollte es auf jeder Ebene diskutieren, natürlich. Also ich sage jetzt nicht nur der internationale Rahmen, das wäre auch Quatsch, aber es gibt einfach eine internationale Debatte dazu. Es gibt vor allen Dingen in Europa, gibt es in vielen Ländern eine Debatte. Es gibt in Frankreich, in Spanien, in Italien, in Holland, in Österreich sehr weitgehende Debatten darüber und es gibt auch richtiggehende, ja sagen wir mal, kleine Bewegungen dazu. Also bisher noch nicht besonders groß, aber zum Beispiel das Grundeinkommen, das Bedingungslose war auch eine zentrale Forderung des sogenannten Euro May Day, also diese Demonstration, die am 1. Mai als Parade stattfindet. Vor 3 Jahren hat es in Mailand angefangen. Letztes Jahr war es schon Mailand und Barcelona. Dieses Jahr hat sie in ungefähr 25 Städten Europas stattgefunden. In Deutschland war es Hamburg zum ersten Mal mit 4.000 Leuten. In Mailand waren es dieses Jahr mittlerweile schon 120.000 Leute, die auf dieser Demonstration waren und die letztendlich versucht, die neue Zusammensetzung der Arbeit darzustellen. Also sprich, die ganzen prekären, also unsicheren Arbeitsverhältnisse. Und genau dafür ist das bedingungslose Grundeinkommen eben eine Antwort. Wenn ich keine Arbeitssicherheit habe, dann möchte ich zumindest eine Sicherheit haben für mein Leben und dann kann ich mit der Arbeitsunsicherheit anders umgehen.
Ja. Also man muss auch sagen, dass selbst auf dem Europäischen Sozialforum und auf dem Weltsozialforum es Veranstaltungen gab, wo genau das Thema bedingungsloses Grundeinkommen angesprochen wurde. Ist besonders beeindruckend in Porto Alegre bei 40 Grad im Schatten ein Riesenzelt mit tausenden Leuten gefüllt, darüber diskutiert und das waren eben nicht nur Leute aus Westeuropa. Das hat mir Mut gemacht, dass das nicht nur ein Thema ist, was jetzt für die Bundesrepublik oder für Westeuropa ein Thema ist, sondern was wirklich auch eine weltweite Perspektive hat. Wir haben es jetzt kurz vor 21 Uhr, da die Zuhörer von Coloradio bald ausgeschaltet werden. An dieser Stelle noch ein Hinweis auf Seiten, wo man mehr darüber erfahren kann. Wer Interesse gefunden hat an dem Thema und nicht nur mehr darüber lesen möchte, sich sondern womöglich sogar noch einsetzen möchte und engagieren möchte für ein bedingungsloses Grundeinkommen, dem sei die Homepage vom Netzwerk Grundeinkommen www.grundeinkommen.de empfohlen. Ganz einfach www.grundeinkommen.de. Da kann man sich auch anmelden für einen regelmäßig erscheint ein Newsletter, wo darüber informiert wird und wo man auch sich über verschiedenste Veranstaltungen politischer wie wissenschaftlicher Art informieren kann, die dazu stattfinden. Und an dieser Stelle kann man vielleicht nochmal den Satz von Dr. Schwudlich zitieren: Es lohnt sich, dafür zu streiten.